Geschichte noch mal kurz zu Anfang, ja, und dann fangen wir an. Ja, Vater, ich bete darum, dass du heute Abend zu jedem sprichst, dass du mir hilfst zu reden, was nötig ist, was du möchtest, und dass du uns hilfst zu hören, was du uns sagen möchtest. Amen.
Amen.
Ja, heute Abend haben wir ein ganz spannendes Thema. Wisst ihr überhaupt das Thema schon? Ich habe das auch nicht gewusst, bevor ich als ich zugesagt habe, dass ich komme. Das Thema habe ich dann erst hinterher gekriegt und ich bin erschrocken. Das Thema ist, wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Das ist das Thema für heute Abend. Wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Das ist ja euer letzter Abend. Und das ist natürlich eine ganz spannende Frage, so zu einem Abschluss von so einer Zeit. Aber auch grundsätzlich die Frage, wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Also ich vermute, dass es irgendwie jeden von euch interessiert, oder? Das Thema.
Ja.
Wisst ihr, was ich zu Silke gesagt habe? Zu dem Abend würde ich eigentlich auch gern gehen. Ich würde gerne hören, was der Hartmut dazu zu sagen hat. Ja, also ich denke, jeder sehnt sich irgendwie danach, das Beste aus seinem Leben zu machen. Irgendwie, wir sehnen uns danach, dass unser Leben wichtig ist. Ja, dass es irgendwie zählt. Ich denke, das wünscht sich eigentlich irgendwie jeder Mensch. Dass wir eine Bedeutung haben. Und diese Frage, wie mache ich das Beste aus meinem Leben, das ist schon eine spannende Frage. Und man fragt dann natürlich gleich so zurück. Wir sind ja jetzt alle nicht mehr ganz jung, die wir hier sitzen. Mensch, wenn ich so zurückgucke, habe ich so das Beste aus meinem Leben gemacht? Und auf unserer Toilette hängt ein Spruch. Den hat meine Frau dahin gehängt. Und dieser Spruch heißt: Am Ende stellt sich die Frage, was hast du aus deinem Leben gemacht? Was du dann wünschst, getan zu haben, das tue jetzt. Ich sage es nochmal. Am Ende stellt sich die Frage, was hast du mit deinem Leben gemacht? Was du dann wünschst, getan zu haben, das tue jetzt. Das ist ein interessanter Spruch, ja? Und das ist so ein bisschen die Perspektive. Wenn ich frage, wie mache ich das Beste aus meinem Leben, dann ist das ja nicht was, wo ich jetzt sage, was tut mir jetzt im Moment gut. Sondern sozusagen, wenn ich mal über mein Leben gucke am Schluss, dann frage ich mich, habe ich wirklich was Gutes gemacht in meinem Leben? Ist das gut? Ist das vielleicht sogar das Beste, was ich daraus machen konnte? Also es geht nicht nur um den Augenblick jetzt, dass ich ein gutes Gefühl habe heute und ja, das ist ja manchmal so das, was uns so vermittelt wird von der Werbung oder wenn wir irgendwelche Filme gucken. Das, was jetzt im Augenblick sich gut anfühlt, das ist wichtig und das ist gut. Aber das greift, glaube ich, viel zu kurz. Ja? Wenn ich frage, wie mache ich das Beste aus meinem Leben, dann gucke ich eigentlich mit einer Perspektive von, sage ich mal, Ewigkeit auf mein Leben. Und mir fiel da auch gleich ein Spruch ein aus der Bibel, da steht im Prediger 7, Vers 8, den wollte ich nachgucken, lese ich hier einfach vor, da steht: Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Und ich denke, das ist so ein bisschen auch die Erfahrung. Ja, man kann alles Mögliche anfangen, aber es ist gar nicht so einfach, was zu Ende zu bringen. Ja, man kann alles Mögliche starten und ich habe das jetzt auch schon gesehen in meinem Leben, ja. Menschen fangen Sachen an und dann bleibt es auf halbem Wege liegen. Also ich bin öfter mal im Osten unterwegs, ja, und da sieht man ganz viele Häuser, die irgendwie angefangen wurden. Weiß nicht, also selbst in Kroatien gibt es das, ja. Da fahrt ihr irgendwie durch und da seht ihr ganz viele Häuser, die irgendwie angefangen wurden. Und man fragt sich, werden manche von denen je fertig gebaut? Und so sagt die Bibel, das Ende einer Sache ist wichtig. Ja, wo kommt man am Schluss raus? Und wie beurteilen wir Menschen? Das ist ganz wichtig zu schauen, Mensch, wo sind die am Schluss rausgekommen? Was haben die, wo sind die, wenn sie alt sind? Ja, und ich kenne ein paar Menschen, also besonders ein Ehepaar, das ist so mein geistlicher Vater, meine geistliche Mutter, die sind jetzt schon über 90. Also der Der Doug Maskell, vielleicht sagt euch der Name sogar was, der ist, der müsste jetzt so 94 sein, schätze ich mal. 94, 95, der lebt noch, ja. Die Beryl auch, die ist auch schon über 90, die Frau. Und das sind so Menschen für mich, wenn ich auf deren Leben gucke, wo die jetzt sind, dann denke ich mal, das ist echt begeisternd. Die sind irgendwie immer noch frisch, ja, das glaubt man gar nicht, das ist aber so. Und wenn man so schaut, wo die angekommen sind, dann sind die wo Gutes angekommen. Die haben nicht nur einfach was angefangen, sondern die sind immer noch mit Gott unterwegs, immer noch mit Jesus unterwegs. Und die sind für mich echte Vorbilder. Dann denke ich, Mensch, so möchte ich auch mal enden. Ja? Und das ist so ein bisschen meine Perspektive, wenn ich frage, wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Da geht es mir nicht darum, dass man jetzt sagt, ja, wie geht es mir heute gut? Sondern was, wenn ich am Ende mal schaue, ist das dann das, was ich eigentlich wollte? Ja? Ich habe auch eine Ausbildung als Altenpfleger gemacht, nach meinem Studium. Und im Altenheim, da ist es ganz interessant, weil da triffst du Leute am Ende ihres Lebens. Und da siehst du ganz stark, ist jemand irgendwie da im Frieden, ist er mit wo Gutes angekommen oder nicht. Und das Interessante ist, dort gibt es niemanden, also am Ende des Lebens gibt es niemanden, der sagt, ah Mensch, hätte ich doch bloß mehr gearbeitet. Hätte ich doch bloß mehr Zeit mit Geldverdienen verbracht. Schade, dass ich das nicht gemacht habe. Das sagt kein Mensch am Ende seines Lebens. Es sagt auch keiner mit, ich habe bloß mehr Fernsehen geguckt. So schade, dass ich das nicht gemacht habe. Hätte ich doch bloß mehr Fußball geguckt. Das vermisse ich jetzt richtig, dass ich das nicht gemacht habe. Ja, also es gibt's nicht. Das sagt keiner am Schluss, weil das sind alles Sachen, die sind gar nicht so wertvoll. Ja. Aber was viele Leute sagen, hätte ich doch bloß mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Hätte ich doch bloß mehr in Beziehungen investiert. Hätte ich doch bloß mehr Zeit für Jesus verbracht, hätte ich doch bloß solche Sachen gemacht, die wichtig sind, die irgendwie Bedeutung haben, die auch weiter reichen als mein Leben. Und was du dann wünschst, getan zu haben, das tue ich jetzt. Und das Beste ist auch nicht unbedingt Erfolg haben. Das ist auch nicht unbedingt das Beste. Es gibt viele Leute, die sind erfolgreich. Die sind auch heute erfolgreich, haben viel Geld oder die sind anerkannt oder haben irgendwie in irgendeiner Weise Erfolg. Aber das ist nicht unbedingt das Beste. Ja? Manche von denen scheitern auch am Schluss und bleibt trotzdem nicht viel von denen übrig. Ja? Und ich würde euch gerne mal fragen, jetzt einfach mal so spontan in die Runde, wenn man sagt, wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Was würdet ihr denn sagen, was ist denn das Beste? Werft einfach mal sowas in den Raum, was ihr sagt. Ja, ich denke, das wäre das Beste. Könnt nichts falsch machen.
Dass ich seine Talente einsetzt.
Talente einsetzt, ja. Okay. Habt ihr noch eine Idee? Was wäre so für euch das Beste, was ihr machen wolltet? So spontan, ja.
Dass man im Frieden lebt mit anderen und mit sich selber.
Im Frieden mit sich selbst und mit anderen. Okay. Seine Talente einsetzen? Hat er noch eine Idee?
Mehr auf Jesus Stimme hören.
Mehr auf Jesus Stimme hören?
Dass man irgendwie was Wertvolles, was Sinnvolles macht. Also wenn Sie das ganz genau einsetzen, okay. Auch was für andere und für uns selber auch wertvoll ist. Weitergelebt
worden. Okay, was für einen als selber und für andere wertvoll ist?
Wünsche und Träume, wenn man hat.
Wünsche und Träume, dass man denen nachgeht.
Und Familie.
Familie. Urlaub. Okay, lassen wir es mal da. Also es ist wichtig, dass ihr euch mal einen Gedanken darüber macht. Was wäre denn das Beste? Ich habe mir da auch in der Vorbereitung echt Gedanken gemacht. Ich dachte, Mensch, was wäre denn für mich das Beste? Was wäre denn das Wichtigste für mich? Also meine Liste gebe ich euch jetzt nicht. Ich habe mir da eine Liste gemacht. Was wäre denn das Wichtige für mich? Das Beste, was ich gerne sehen möchte. Und dann habe ich noch eine Liste gemacht, womit bin ich so beschäftigt. Ja. Und Also ich denke, letztendlich wird daran deutlich, wenn man sich da den Gedanken macht, das kommt jetzt bei dem auch schon raus, was ihr sagt, es geht gar nicht so sehr um das, was ich eigentlich für das Beste halte, sondern es geht eigentlich darum, was denkt eigentlich, was Gott das Beste ist. Aber wenn wir das rausfinden, dann finden wir auf jeden Fall was, was Bestand hat. Das wäre doch irgendwie das Beste, sage ich mal, wenn Gott auf unser Leben guckt und sagt, Mensch, das hat echt Sinn gehabt, dein Leben. Das würde ich mir wünschen. Dass Gott am Ende mal sagt, Mensch, dein Leben hat Sinn gehabt. Ja, da geht's, ihr wisst das, da geht es nicht darum, ob ich in den Himmel komme oder gerettet werde. Darum geht es nicht. Diese Frage ist schon gelöst. Die ist durch das gelöst, was Jesus gemacht hat. Bei dem, was wir heute sagen, geht es nicht darum, ob ich mit dem Himmel verdiene oder nicht, sondern ob mein Leben einen Sinn hat, ja, ob das in Gottes Augen gut ist. Und die wirklich wichtige Frage ist, was ist in Gottes Augen wichtig? Was ist in Gottes Augen das Beste und das Wichtigste? Und dieser Frage bin ich ein bisschen nachgegangen. Und das Erste, was ich glaube, was das Wichtigste ist, von dem Gott sagt, das ist das Wichtigste, das findet ihr in Sprüche 4, Vers 23, wenn ihr mal eure Bibel nehmt. Sprüche sind da nicht drin. Das ist nur ein Neues Testament, aber als ich hier reinkam, war dieser Bibelvers da auf dem Fernseher.
Ah.
Genau. Dieser Vers, Sprüche 4, Vers 23, den Vers, den müsst ihr euch unbedingt merken. Das ist ein ganz wichtiger Vers in der Bibel. Da steht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und ich glaube, dass das, ja, dass hier Gott uns was sagt, von dem er denkt, dass das das Wichtigste ist. Mehr als alles, was man sonst behütet. Es gibt ja alles Mögliche, was du bewahren könntest, bewahren willst, behüten willst. Ja. Angefangen von deinem Geld, deinem Auto, deinem Haus, über deine Familie, alles Mögliche auch, das, was dir wichtig ist. Aber Gott sagt, nee, mehr als alles, was es gibt, was du sonst noch bewahren möchtest, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und ich glaube, das ist ein Zeichen in der Bibel, dass wir sehen, dass Gott immer eigentlich aufs Herz schaut. Ja? Wir sehen das immer wieder. Gott interessiert sich für unser Herz. Mehr als alles. Er interessiert sich nicht so sehr. Er interessiert sich auch für das, was wir tun. Er interessiert uns für das, was wir sind. Aber er interessiert sich vor allen Dingen für unser Herz. Unser Herz, dein Herz ist deine innerste Person, dein eigentliches Du. Der, wer du bist, mit deinen Motiven, das, was dich im Innersten ausmacht. Und Gott sagt, achte darauf, was da drin ist. Schau, was in deinem Herzen ist. Und das ist, wenn wir fragen, wie mache ich das Beste aus meinem Leben, ist das das Erste, was wir tun müssen, auf unser Herz schauen. Und ich möchte euch geschwind drei Sachen, ich könnte alleine darüber ganz lange reden, aber ich habe festgestellt in meinem Leben, es sind drei Sachen, auf die man achten muss im Herzen. Und das Erste ist Vergebung. Und Vergebung, damit meine ich, dass ich selber Vergebung von Gott habe für Schuld, die ich auf mich geladen habe, weil ich lade immer wieder Schuld auf mich, jeden Tag. Könnt ihr meine Frau fragen, kann ich das bestätigen? Ich lade immer wieder Schuld auf mich, aber es werden auch immer wieder Leute an mir schuldig. Das ist das andere. Und ich merke, ich muss darauf achten in meinem Herzen, dass ich anderen Menschen vergebe. Das ist eine Übung, mit der komme ich nie zu Ende. Und die Frage ist, lasse ich das zu, dass in meinem Herzen Bitterkeit ist, dass da Unversöhnlichkeit ist, dass ich irgendwie Sachen anhäufe, so einen leichten Groll vielleicht gegen meinen Chef, gegen meinen Ehemann, gegen meine Ehefrau, gegen meine Kinder, meine Eltern, gegen irgendjemand, gegen den Pastor, gegen irgendjemand, der mich beleidigt hat, gegen irgendjemand, der mir wehgetan hat. Weil das gibt es ja real. Also ich habe da einige Leute, die mir echt wehgetan haben. Die Frage ist, was mache ich damit? Und das häuft sich ja an im Leben. gibt es immer mehr Leute, die sowas tun. Und schaffe ich es oder sehe ich dazu, dass mein Herz frei davon ist, dass ich immer wieder vergebe und Menschen loslasse? Jesus sagt das, wenn ihr den Menschen ihre Vergebung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Vergebung auch nicht vergeben. Also es ist eine ganz wichtige Sache, dass wir keine Bitterkeit in unserem Herzen dulden. Vergeben. Das ist Punkt 1. Wenn wir danach gucken, was in unserem Herzen ist, das zweite ist Versöhnung. Es geht noch einen Schritt weiter. Weil Jesus sagt was Interessantes in Matthäus 5, Vers 23 und 24. Wenn ihr das mal aufschlagen wollt. Auch eine bekannte Stelle für manche vielleicht. Da steht, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen und geh vorher hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komme und bring deine Gabe dar. Matthäus 5, 23 und 24. Und ich habe diese Stelle schon oft gelesen. Habt ihr das? Ja? Ihr habt die Stelle schon oft gelesen, bis mich dieser eine halbe Satz mal getroffen hat. Und in diesem halben Satz steht drin, wenn du dich erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Also nicht, dass ich was gegen meinen Bruder habe, sondern wenn ich weiß, da gibt es jemand, der denkt, dass ich ihn verletzt habe. Ich weiß das. Also Jesus sagt, es kann sein, du weißt, da ist jemand, der hat was gegen dich. Du weißt das. Dann geh hin und versuch das in Ordnung zu bringen. Ich weiß aus Erfahrung, dass es nicht immer geht. Es geht auch nicht darum, dass wir es allen recht machen sollen. Darum geht es hier nicht bei Jesus. Ja. Es geht darum, dass wenn der Heilige Geist uns zeigt, Mensch, du bist mit jemandem nicht in Ordnung. Also das ist ja, du bist auf dem Weg, in den Lobpreis, sage ich mal, und dann zeigt dir der Heilige Geist, du bist jemand, mit dem bist du nicht in Ordnung. Dann sollst du das in Ordnung bringen. Darum geht's. Und wenn wir das zulassen, dass der Herr uns das zeigt, dann zeigt er uns das. Also manche Menschen übertreiben das, weiß ich auch, da gibt es eine Gefahr da drin, ja, dass man versucht, alles und mit jedem und alles allen recht zu machen, darum geht es nicht, nochmal, ja. Aber Gott möchte, dass wir darauf achten, dass wir, soweit es an uns liegt, mit Menschen versöhnt sind. Das sind zwei Sachen, auf die wir achten sollen in unserem Herzen. Wenn wir fragen, wie mache ich das Beste in meinem Leben, ich schaue, dass ich Menschen vergebe und mit Menschen im Frieden bin, soweit es an mir liegt. Könnt ihr das nachvollziehen?
Ja.
Ihr seid so ganz leise jetzt gerade. Ja. Kam mir noch der Gedanke, Gedanken des Herzens, womit füttere ich mein Herz, aber dazu sage ich jetzt nicht mehr so viel, dafür haben wir gar keine Zeit. Was lasse ich in mein Herz rein, ist immer wieder eine Frage. Ja. Und ich merke, dass der Heilige Geist manchmal sagt, so, jetzt ist genug von dem, was du da angeguckt hast und jetzt schaltest du mal das Internet ab und dies und das. Was lasse ich in mein Herz, worüber denke ich nach? Das ist eine wichtige Frage. Ja. Also bewahrt euer Herz. Wenn euch das wichtig ist, das Beste zu machen in eurem Leben, Punkt 1, bewahre dein Herz. Ja, ich könnte euch da viele persönliche Zeugnisse erzählen, wie ich von Gott herausgefordert wurde, Beziehungen in Ordnung zu bringen. Und Sachen in Ordnung zu bringen, wo ich wusste, ich habe Fehler gemacht. Auch auf Menschen zuzugehen, wo ich wusste, die haben was gegen mich. Ich denke zwar eigentlich nicht, dass ich jetzt Großes falsch gemacht habe, aber egal, ich versuche das in Ordnung zu bringen. Und ich kann euch das erzählen, ja, Menschen, die mich auch selber verletzt haben. Ich möchte euch aber vor allem, ich erzähle euch eine ganz kurze Episode aus meinem Leben, einfach um das zu verdeutlichen. Ja. Ich habe mich mal vorbereitet für eine Bibelschule, da ging es genau um dieses Thema. Sollte ich darüber lehren? Und ich sage so zum Herrn, Herr, ist doch alles in Ordnung, oder? Und mir war so, als ob Gott sagt, nein, ist nicht alles in Ordnung. Die Gitarre. Ich sage, Herr, welche Gitarre? Und dann fiel mir was ein. Ich habe als junger Mann, da habe ich Zivildienst gemacht, sowas gab es früher mal, mit einem Freund zusammen in einer WG gewohnt. Und dieser Freund hatte eine schöne, teure Gitarre. Und ich hatte eine billige Gitarre. Er mochte meine billige Gitarre vom Sound und ich mochte seine teure Gitarre. Und ich habe dann auf seiner gespielt, er auf meiner. Ich sage, wow, die ist gut. Und er sagt, ja, deine ist auch gut. Und ich sage, ja, dann lass uns doch einfach tauschen. Und er sagt, meine kostet doppelt so viel, dreimal so viel wie deine. Das tausche ich doch nicht einfach. Ich sage, ja, okay, wir müssen ja nicht. Und was habe ich gemacht? Ich habe meine Gitarre immer so hingestellt, dass der die immer sah, wenn er abends nach Hause kam. Und es war, ich muss es bekennen, ja. Und er hat tatsächlich dann immer wieder auf der Gitarre gespielt, fand die gut. Und irgendwann war er weich gekocht. Ja, so war es. Dann hat er mal wieder gespielt und sagt, ja, wir können nicht, du weißt ja, mein Angebot steht. Und dann, oh, das können wir dann wieder gespielt. Ach, komm her, tauschen wir doch einfach. Und er hat meine billige Gitarre genommen und ich seine teure Gitarre. Und ich habe gedacht, ein super Geschäft habe ich jetzt gemacht. Ich habe das alles vergessen. Der ist seine Wege gegangen, ich bin meine Wege gegangen, er hat geheiratet und so weiter. Ich habe geheiratet. Und jetzt, 10 Jahre später oder noch viel später, sagt der Herr auf einmal, als ich ihn frage, Herr, ist doch alles in Ordnung, sagt der Herr, die Gitarre. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich sage, Herr, du meinst ja nicht diese alte Geschichte. Das hat er doch längst vergessen. Aber der Herr hat nicht locker gelassen. Also wenn der Heilige Geist dich mal überführt, dann kannst du nicht diskutieren. Das ist, ich habe tagelang versucht zu diskutieren und habe gesagt, so entweder höre ich jetzt auf zu predigen oder ich muss die Sache in Ordnung bringen. Und dann habe ich den schließlich angerufen, ja, die Nummer rausgefunden, habe mit dem telefoniert. Hallo, wir haben uns ja ewig nicht gesehen und wie geht's deiner Frau und bla bla bla. Viertelstunde, 20 Minuten und der Herr sagt immer, die Gitarre. Ja. Und ich sage, ja. Und dann am Ende sage ich, übrigens, da ist noch eine kleine Sache, das hast du wahrscheinlich schon vergessen. Ich wollte einfach nochmal sagen, du erinnerst dich vielleicht noch damals an diese Sache mit der Gitarre. Und er sagte, ja. Schock. Ehrlich. Ich habe gesagt, du, ich glaube, das war damals nicht okay von mir. Er sagte, ja. Sag, du, ich habe so gedacht, ich glaube, ich sollte dir noch ein bisschen Geld geben. Sagt ja. Damals noch, ich sag so, wie wär's mit 500 Mark? Das ist ein Haufen Geld, ja. Und er sagt ja. Und gab mir seine Kontonummer. Im Ernst. Ich war vollständig geschockt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Weil das war die ganzen Jahre über bei dem irgendwo da. Ja. Ich habe dem die 500 Euro überwiesen, danach war Ruhe. In meinem Herzen und ich vermute bei ihm auch, ja. So kann es manchmal sein, dass der Herr uns an Sachen erinnert und es ist gut, wenn wir dann den Mut haben, das anzugehen. Ich war so dankbar hinterher, wisst ihr das? Ich war total dankbar, dass der Heilige Geist mir das gezeigt hat und dass ich diese Sache aus der Welt räumen konnte. Und so gibt es noch ein paar andere Geschichten, die ich euch jetzt nicht erzähle. Auch noch schlimmere, ja. Das war die leichteste zu erzählende Geschichte. Aber ich glaube, vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen bei euch, ja. Bewahre dein Herz. Punkt 2. Was ist wirklich wichtig in Gottes Augen? Und da fiel mir eine weitere Sache ein. Eine Geschichte. Jesus kommt in ein Haus, und zwar, das sind zwei Frauen, die ganz eng mit ihm befreundet waren, eine Maria und eine Martha. Die kennt ihr die Geschichte vielleicht. Die Martha fängt an, Jesus zu dienen, fängt an zu kochen, fängt an, dies und jenes zu machen. Maria setzt sich hin zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Martha regt sich auf. Kannst du nicht der sagen, dass er mir hilft? Und Jesus sagt folgenden Satz. Nur eins aber ist wichtig, ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden. Und das kann ihr niemand mehr nehmen. Es steht in Lukas 10, Vers 42. Das sind die Worte Jesu. Wenn es um das geht, was das Beste ist, das Wichtige ist, hören wir diese Worte. Jesus sagt, nur eins aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden. Und das kann ihr niemand mehr wegnehmen. Zu Jesu Füßen sitzen, ihm zuhören, bei ihm sein, ihn immer besser kennenlernen. Das kann uns niemand wegnehmen. Das ist das Wichtigste, sagt Jesus. Das können wir in Ewigkeit nicht verlieren. Das ist interessant. Also wenn wir fragen, wie mache ich das Wichtigste, das Beste aus meinem Leben, das ist auch eins aus Jesu Mund, aus Gottes Mund selbst. Das ist wirklich wichtig. Mach das in deinem Leben. Mach das zur Priorität. Das kann dir niemand wegnehmen. Ich möchte das mal anders ausdrücken. Ich habe eine Biografie geschenkt von meiner Frau, von John Wesley. John Wesley, sagt euch vielleicht was, war Erweckungsprediger in England, 1700 irgendwas. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich werde es erst noch lesen. Ja. Aber ich habe das aufgeschlagen. Und hier vorne ist das Lebensmotto von John Wesley drin. Das hat mich umgehauen. Da steht Folgendes. Er sagt, denke daran, du bist zu keinem anderen Zweck geboren worden. Du lebst zu keinem anderen Zweck. Dein Leben ist dir zu keinem anderen Zweck anvertraut worden. Also, wichtiger kann man es nicht mehr sagen, ja? So, was kommt jetzt, Doppelpunkt? Was ist der Zweck, zu dem du lebst? Warum Gott dein Leben gegeben hat? Was sagt dieser Mann, John Wesley, der tausende von Leuten zu Jesus geführt hat, der eine richtige Erweckung ausgelöst hat, der England aus dem Sumpf umgedreht hat? Die Historiker sind sich einig, dass John Wesley entscheidend dafür war, dass England zu der Zeit nicht den Bach runtergegangen ist, sondern eine friedliche Sozialrevolution erlebt hat. Hunderte von Gemeinden gegründet. Die methodistische Kirche geht auf ihn zurück. Was sagt er, was das Wichtigste ist? So, jetzt hören wir zu. Gott, also aus zu diesem einen, Gott auf Erden zu erkennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen und dich dann in alle Ewigkeit an ihm zu freuen. Stark, oder? Das finde ich stark. So, und das passt mit der Martha, mit der Maria überein. Gott zu kennen und ihn zu lieben. Das ist das Wichtigste. Gott zu kennen und ihn zu lieben. Und dafür betet Paulus zum Beispiel im Epheserbrief, das kann ich jetzt auch nicht mehr alles vorlesen, was ich da habe. Ein Teil davon vielleicht. Paulus sagt, ich bete, ich höre nicht auf, für euch zu beten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Also Paulus betet, dass Gott uns den Heiligen Geist gibt, dass wir ihn selber immer besser erkennen und immer besser kennenlernen. Ja? Und ich denke, darin sind wir unterwegs und das soll unser Herz sein, ja. Und aber nicht nur Gott zu kennen, sondern auch Gott zu lieben. Also Gott zu lieben geht nochmal einen Schritt weiter. Ja? Wir können uns ja Gott auch immer so ein bisschen auf Armlänge weghalten. Ja, wir leben schon mit Gott und so, aber kommen ja auch nicht zu nahe. Ja? Aber Gott zu lieben bedeutet ja, dass ich wirklich eine Herzensbeziehung mit ihm habe. Dass ich nicht distanziert bin. Dass auch in seine Nähe komme. Dass ich vor allen Dingen auch mich von ihm lieben lasse. Das ist auch nicht so einfach. Und es ist eine Tatsache, dass auch Menschen, die mit Jesus gehen, immer wieder vergessen, dass Gott sie liebt. Das verlieren wir am schnellsten. Stimmt das? Mhm. Verlieren das am schnellsten, dass wir wissen, Gott liebt mich. Gott liebt mich wirklich. Verliere ich auch ganz schnell. Und manchmal brauche ich, dass einfach mir jemand wieder sagt, oder dass Gott mir wieder sagt, ich liebe dich. und dass ich in dieser Liebe bleibe. Und das betet Paulus auch. Er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, er gebe euch, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in der Liebe eingewurzelt und eingegründet seid. Das betet er, in der Liebe Gottes, in der Liebe deines Vaters im Himmel, fest verwurzelt. Also, das ist das gute Teil, was uns keiner wegnimmt. Das ist mein zweiter Punkt. Bewahre dein Herz und erwähle das gute Teil, was dir keiner wegnimmt. Gott zu kennen und ihn lieb zu haben. Seine Liebe. So, jetzt Punkt 3. Könnt ihr überhaupt noch? Mhm. Ja? Punkt 3 ist, lebe deinen Alltag mit Jesus. Wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Ich lebe meinen Alltag mit Jesus. Jeder von euch hat einen Alltag, oder? Und wir denken manchmal, der Alltag und Jesus, das passt ja nicht so richtig zusammen. Ja, man hat alles Mögliche zu tun. Arbeit, Kinder, Haus, putzen, kochen, Auto waschen, keine Ahnung was. Ich habe auch alles Mögliche zu tun. Meine Frau hat alles Mögliche zu tun. Wir haben einen Alltag. Und wir fragen uns, ja, wie soll man denn mit dem Alltag auch noch mit Jesus immer da leben? Das geht ja gar nicht. Das ist ja fast manchmal Widerspruch. Also, Jesus ist für sonntags. Oder für donnerstags. Und ich habe auch manchmal diesen Widerspruch oder dieses Gefühl. Aber wisst ihr was? Gott hat unseren Alltag geschaffen und er liebt unseren Alltag. Gott liebt Alltag. Und er möchte, dass wir genau dort ihn kennenlernen. Im Alltag. Sonst hätte er das ja nicht gemacht. Ja? Sonst hätte er ja nur Sonntage schaffen können. Wollte er aber nicht. Ja? Er wollte ganz normal unser normales Geschäft. Das wollte er. Und das gefällt Gott, wenn wir da drin leben und wenn wir da drin ihn kennen. Und ich habe einen Mann kennengelernt jetzt, einen ganz interessanten Mann. Also ich lese ab und zu Bücher, wie ihr seht. Ja. Der Mann heißt Bruder Lorenz. Habt ihr schon mal von dem gehört? Bruder Lorenz von der Auferstehung, ein Mönch. Also normalerweise lesen wir das ja nicht so in unseren Kreisen hier, Mönche und so weiter. Ja. Aber das hat mir mein geistlicher Vater empfohlen, das Buch. Da habe ich gedacht, muss ich doch mal reingucken. Weil das ist ein Prophet, wenn der Mönche liest, dann muss es ein guter Mönch sein. Ja. Bruder Lorenz hat sich früh in seinem Leben zu Jesus gekommen, hat sich bekehrt und zu seiner Zeit, 1600 irgendwas, er hatte mit der Reformation nichts zu tun, hat er gedacht, was mache ich jetzt? Ich gehe ins Kloster. Ist er ins Kloster gegangen und er hatte ganz verschrobene Vorstellung davon, weil er hat sich als ganz mieses Stück empfunden, dass er ins Kloster geht, um da möglichst viel zu leiden und sich den Himmel zu verdienen. Ja. Und dann war es aber so, dass er gesagt hat, er möchte eigentlich alles, was er tut, für Jesus tun. Das möchte er doch mal versuchen. Und er hat gesagt, ich möchte die niedrigsten Arbeiten tun, ich möchte in der Küche schaffen, ich möchte Sandalen flicken, aber ich möchte alles für Jesus tun. Und das war sein Ziel. Er möchte das, was er tut, für Gott tun. Und er hat erlebt, wie das für ihn eine reine Freude wurde. Also er beschreibt, das habe ich gestern meiner Silke vorgelesen, wie sein Leben mit Jesus ist im Alltag und wie er seine Gnade, wie er seine Freude, seine Liebe erlebt, die ganze Zeit so fett die ganze Zeit erlebt, dass er das manchmal versteckt vor anderen Menschen, dass die das nicht mitkriegen. Ganz im Ernst, da sagt er, ich habe so eine Wonne, so eine Freude mit Jesus, dass ich manchmal mich extra blöd verhalte, dass Leute das nicht sehen. Ja. Und alles, sein Geheimnis war, ich tue alles, was ich tue, für Jesus. Und der sagt Folgendes, das finde ich sehr, sehr stark, was er sagt. Er sagt, unsere Heiligung besteht nicht darin, dass wir etwas anderes tun, etwas Besonderes tun, sondern darin, dass wir um Gottes Willen das tun, was wir gewöhnlich um unserer selbst willen tun. Also, wir machen das ganz Normale und machen das für Gott. Oder er sagt, ich finde kein vortrefflicheres Mittel, zu Gott zu gelangen, als meine gewöhnlichen Tätigkeiten und Aufgaben. Jetzt denkt mal an eure gewöhnlichen Tätigkeiten und Aufgaben. Also für mich, Niklaus Baugeräte am Computer und so weiter. Der sagt, das ist der Ort, wo du Gott begegnen kannst. Das kannst du für Gott tun und du kannst mit ihm verbunden sein, ja? Und er sagt, man betrügt sich, wenn man meint, die Zeit des Gebetes müsse sich von der übrigen Zeit unterscheiden. Das sagt er. Er sagt sogar, am liebsten möchte ich zu meinem einfachen Geschäft zurück, weil da begegne ich Gott. In meiner Arbeit, in meiner Familie, in dem Zeug, was ich tue. Ich tue das einfach um Jesu Willen. Und er sagt, man darf nicht müde werden oder gar aufhören, etwas Geringes aus Liebe zu Gott zu tun, denn nicht die Größe des Werkes ist wichtig, sondern die Liebe, aus der es kommt. Ist doch interessant, oder? Ich finde das mega interessant. Das ist doch eine tolle Perspektive für uns, wo wir ganz normales Geschäft haben, jeden Tag. Es ist für Gott nicht so wichtig, dass wir was Großes tun, sondern dass wir es aus Liebe zu ihm tun. Das, was wir jetzt tun, können wir für ihn tun. Und dieser Mann hat sein ganzes Leben darauf verwendet, das so zu machen. Und er sagt, ich habe so einen Segen mein ganzes Leben erlebt. Und er hat eine Wirkung über viele Jahrhunderte gehabt, der Mann. Obwohl das alles ist, was von ihm geschrieben wurde. Das ist nicht viel. Und ich denke, den Alltag mit Gott leben, das gehört dazu, wenn wir das Beste wollen aus unserem Leben, dann dürfen wir nicht denken, unser Alltag ist unwichtig. Wir sehnen uns nur nach dem Besonderen. Nee, der Alltag ist der Ort, wo wir mit Jesus leben, wo wir Gott erleben können. Und ein Beispiel aus der Bibel da drin ist für mich Abraham. Und zwar hat Gott zu Abraham Folgendes gesagt. In 1. Mose 17, Vers 1, da sagt Gott zu Abraham, ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig oder wandle, gehe vor meinem Gesicht. Gott sagt zu Abraham, mach das, lebe vor meinen Augen, ganz bewusst, lebe vor meinen Augen. Das finde ich, also es lohnt sich darüber nachzudenken, ja. Ich habe eine interessante Predigt mal gehört von Johannes Hartl, der hat gesagt, du lebst immer unter irgendwelchen Augen. Ja? Irgendjemand innerlich, es ist ganz oft so, dass wir irgendjemanden haben, der uns anguckt. Unsere Eltern, unser Chef, keine Ahnung. Und Gott sagt, lebe vor meinen Augen. Wenn du vor Gottes Augen lebst, der dich sieht, du bist für ihn transparent, ist egal, wer dich sonst noch anguckt. Und Abraham hat das gemacht und Gott sagt zu ihm am Schluss, du bist mein Freund. Ja. In Jakobus steht Abraham. Gott hat Abraham seinen Freund genannt. Wo hat er diese Freundschaft gelebt? In seinem normalen Leben. In seinem normalen Alltag. Abraham hat gar nichts Besonderes gemacht. Er war kein König. Der war kein Prophet. Der war gar nichts. Der hat nur einen Sohn gezeugt. Das habe ich auch. Ich habe sogar drei. Das ist nichts Besonderes. Und ansonsten hat er sein ganz besonderes Geschäft gemacht. Also ein ganz normales Geschäft gemacht und dort hat er vor Gottes Augen gelebt und die Freundschaft mit Gott gelebt. Das könnt ihr auch, das können wir auch, in unserem normalen Leben. Also, mein dritter Punkt ist, wie machst du das Beste aus deinem Leben? Leb deinen ganz normalen Alltag mit Jesus. Habt ihr vielleicht nicht gedacht, dass ich sowas sage heute Abend, aber so, jetzt kommt Punkt 4, mein letzter Punkt. Wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Ich glaube, dazu gehört, dass wir mit unseren Gaben anderen Menschen dienen und in unserer Berufung leben. Für mich ist wichtig, dass das jetzt an dieser Stelle kommt, nicht am Anfang. Weil es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir das gar nicht können. Wir haben auch eine Zeit von Krankheit hinter uns und Zerbruch hinter uns, meine Frau und ich, wo wir das Gefühl haben, wir können gar nicht mehr in unseren Gaben und in unserer Berufung leben. Über lange Zeit hin. Und es kann auch passieren, dass uns das Leben ganz andere Aufgaben stellt. Kann euch auch passieren. Das Leben stellt uns immer wieder mal Aufgaben. Und wir können gar nicht in dem leben, was uns eigentlich, wo wir denken, Mensch, das ist eigentlich meine Gabe, das ist eigentlich das, was ich gut kann. Das ist meine Berufung. Es kann sein, dass wir das mal nicht können oder vielleicht irgendwann überhaupt nicht mehr können. Ja? Deshalb ist das nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir unser Herz bewahren, dass wir das gute Teil erwählen, was niemand von uns nimmt, und dass wir unseren Alltag mit Jesus leben. Das sind die wichtigsten Sachen. Aber dann kommt auch das, dass wenn wir können, dass wir in unseren Gaben, mit unseren Gaben dienen und in unserer Berufung leben. Das ist was ganz Begeisterndes, wenn man das kann, wenn man das darf. Und Petrus sagt es im 1. Petrus 4, Vers 17, zum Beispiel, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient da miteinander. Dient da miteinander. Jeder von euch hat was gekriegt von Gott. Jeder kann was gut. Jeder hat was auf dem Herzen. Und Gott sagt, verbrauch das nicht für dich selbst. Diene anderen damit. Mach das. Setz deine Gaben ein. Wuche damit. Guck nicht auf das, was andere haben. Guck nicht auf das, ob andere das besser können. Mach das, was Gott dir gegeben hat. Ja? Denk nicht, ja, der andere kann besser Gitarre spielen, der andere kann besser kochen, der andere kann besser was Gutes machen. Mach das, was du hast. Mach das, was du kannst. Ich finde das stark, wenn Menschen das machen. Wenn man einfach sieht, das ist jemand, der gibt. Und das ist was Tolles. Das macht Spaß. Und du hast was Spezielles. Ich erzähle euch mal eine Geschichte. Ich bin in der Gemeinde gewesen und da ist eine enge Bekannte von uns, die lief da mit einem Aktenordner oder mit zwei dicken Aktenordnern unter der Hand. Und sie macht Teil von der Buchhaltung dort in der Gemeinde in Reutlingen. Und ich gucke sie an und sage zu ihr, du sag mal, ganz im Ernst, machst du das gerne und freiwillig? Und sie sagte zu mir, ich mache das gerne und freiwillig. Sie macht gerne mit Akten und Buchhaltung, das macht sie gerne und freiwillig. Und damit dient sie. Und ich kann da nur den Kopf schütteln, weil das ist überhaupt nicht meins. Wenn ich das machen sollte, Gnade euch Gott. Ja, ich schiebe das immer zu meiner Frau rüber, dass die Finanzen macht von unserem Verein. Das ist auch nicht ihr Hauptding, aber sie macht es immerhin ein bisschen lieber als ich. Ja. Aber so gibt es was du kannst, was du gerne machst. Diene damit anderen, diene damit deiner Gemeinde, diene deinen Geschwistern. Und eine Berufung gibt es auch. Es gibt was Gott eigentlich für dein Leben vorbereitet hat. Ein Plan, vorbereitete Werke, wo drin du gehen sollst. Sachen, wo er sagt, Mensch, dafür, da möchte ich dich reinschieben, da möchte ich, dass du drin läufst. Ja, Gott hat eine Aufgabe für dich. Und ich finde es so stark, Luther hat diesen Begriff von Berufung auf unsere normalen Tätigkeiten angewendet. Und daher kommt unser Wort Beruf. Ja? Beruf ist Berufung. Das kann alles Mögliche sein. Ja? Und wenn du noch nicht weißt, was deine Berufung ist, dann frag dich einfach ganz einfache Fragen, nämlich frag dich, worin bin ich gut? Was macht mir Freude? Was bringt Frucht? Und was bestätigen andere Menschen? Es wäre einen ganzen Abend wert, sich darüber Gedanken zu machen. Ja? Aber das sind einfache Fragen, zu sagen, worin bist du gut? Was entspricht dir? Und Gott möchte, dass du das tust. Und du kannst darum beten, sagen, Gott, ich möchte da noch stärker reinkommen in das, was du für mein Leben vorbereitet hast. Wo sind die Werke, die du vorbereitet hast? Und für mich ist das auch so, mich begeistern diese Sachen. Wenn ich merke, ich laufe in dem, was Gott vorbereitet hat, da geht es mir einfach gut. Ja? Also ich kann euch erzählen, als ich das erste Mal in der Bibelschule in Sibirien eingeladen war, mit dahin zu gehen, haben meine Freunde gesagt, ja, was willst du denn in Sibirien? Da ist es kalt, das ist furchtbar, was willst du da? Und ich habe gesagt, nein, das ist wunderbar. Früher habe ich vielleicht Angst gehabt, als ich Christ wurde. Ich dachte, wenn ich Jesus wirklich in mein Leben gehe, oh wei, was macht er da mit mir? Vielleicht schickt er mich nach Sibirien. Er hat mich später nach Sibirien geschickt und ich sage, ich liebe das. Ich bete schon, ich will da wieder hin. Ja? Und Berufung hat was mit dem zu tun, was in euch brennt, was ihr gerne tut. Das ist nicht was, wo ihr die Zähne knirscht und was euch ganz schwer fällt. Das ist was, Berufung hat was mit dem zu tun, wozu Gott euch geschaffen hat, was bei euch einfach rauskommt, wenn man euch lässt. Und dafür sollen wir beten, das sollen wir festmachen, danach sollen wir suchen und das ist was Gutes. Das dürft ihr tun, das sollt ihr tun. Um das Beste aus eurem Leben zu machen, sollt ihr danach suchen. Was ist eure Berufung? Was sind eure Gaben? Setzt das ein. Wichtig ist, dass wir das nicht als Ausrede nehmen. Ich kenne Leute, die suchen seit Jahrzehnten nach ihrer Berufung und die nehmen das als Ausrede, um gar nichts zu tun. Also sagen, es ist nicht meine Berufung, jetzt hier zu helfen. Ja? Das ist schlimm, das machen wir nicht. Ja? Aber auf der anderen Seite, Gott möchte das, dass wir daran gehen. Okay, ich fasse das mal zusammen. Wie machen wir das Beste aus unserem Leben? Wenn wir zurückgucken, was sagen wir dann über unser Leben? Und ich sage das euch einfach ganz von meinem Herzen, das sind diese vier Punkte, die ich machen möchte. Und die empfehle ich euch auch heute Abend. Punkt 1, bewahre dein Herz. Schau, was da drin ist. Bewahre dein Herz für Jesus. Pass auf, dass keine Bitterkeit aufwächst. Sei versöhnt mit Menschen. Füll dein Herz mit Gutem. Das zweite ist, erwähle das, was in Gottes Augen wirklich wichtig ist, was dir keiner wegnehmen kann. Und das ist die Gemeinschaft mit Jesus. Dass du ihn besser kennst und dass du ihn liebst. Dass du Zeit mit ihm verbringst und auf ihn hörst und dich von ihm lieben lässt. Das dritte ist, lebe deinen Alltag mit Jesus. Denk nicht, dass der unwichtig ist und nichts mit Gott zu tun hat. Vielleicht wirst du ja auch ein Bruder Lorenz oder eine Schwester Lorenza, indem du einfach das, was du tust, für Jesus tust. Und wir leben da drin. Wir leben unsere Freundschaft mit ihm dort. Und der letzte Punkt ist, diene mit deinen Gaben. Das ist eine große Freude, wenn wir das tun. Find deine Berufung raus und geh da drin. Tu das, was Gott in dich reingelegt hat. Und lebe das. Okay. Ich bete ganz kurz und dann tauschen wir uns noch eine Runde aus. Jesus, Du hast uns geschaffen, du hast jeden Einzelnen hier im Blick. Du kennst jedes einzelne Leben und du siehst auch, Vater, wo wir selber vielleicht denken, wir haben Dinge versäumt, haben vielleicht nicht das Beste gemacht. Da gibt es Versagen, da gibt es alles Mögliche. Gibt es Sachen, die wir geschafft haben, da gibt es Sachen, die wir nicht geschafft haben. Und Vater, in deinen Augen sind ganz andere Sachen wichtig, als wir das oft denken. Und du suchst nicht nach unserer Leistung oder nach unserem Erfolg, sondern du suchst nach unserem Herzen. Du suchst nach unserer Gemeinschaft. Diese Dinge sind dir wichtig. Du siehst unser ganz normales Leben im Alltag. Jesus, du willst, dass wir dort unsere Freundschaft mit dir leben. Und du hast uns berufen zu bestimmten Dingen und uns Gaben gegeben. Vater, und ich möchte bitten hier für meine Geschwister, dass dieses Feuer in ihnen brennt, dass sie danach suchen, was dir wichtig ist, dass sie mit dir weitergehen, sich nicht aufhalten lassen. Und ich segne jeden Einzelnen hier. Ja, ich bitte, dass du mit diesem Feuer mit jedem Einzelnen gehst. Amen. Amen.